Ja, verehrter Hausherr, auch wenn man seit etwa 35 Jahren als außerparlamentarischer Bildungspolitiker durch die Lande reist, gibt es immer wieder Premieren. Heute ist für mich so eine Premiere. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das erste Mal in diesen Gemäuern bin. Das freut mich sehr. Es ist ein bisschen so ein zweiter Höhepunkt in dieser Woche. Ich habe diese Woche alles dran gesetzt, so einen doppelten Unruhestand vorzuleben und vorzuexerzieren. Als Verbandspräsident bin ich nicht mehr tätig, was mich freier macht, in vielen Punkten freier macht. Als Schulleiter bin ich nicht mehr tätig, das habe ich, als ich 66 wurde, aufgehört. Wenn Sie richtig gerechnet haben, bin ich jetzt ein 68er. Aber nur ein Jahr. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt für mich in dieser Woche der zweite Höhepunkt. Gestern hatte ich auch eine wunderschöne Veranstaltung, die Festrede zum 70-jährigen Bestehen des Niedersächsischen Philologenverbandes. Gut, das ist vielleicht nichts Außergewöhnliches, aber das Ganze fand statt in der Kaiserpfalz in Goslar, die Sie vielleicht kennen. Und da ist man doch sehr beeindruckt und wird plötzlich ganz bescheiden, wenn man dann reingeht und sieht, dieses tolle Gebäude, dieses massige Gebäude mit diesen schönen Bildern ist 1010 Jahre alt. Da relativiert sich dann plötzlich auch so manches, was man im Blick hat, was man im Moment kommentiert im Zusammenhang mit Jamaika, Blütenträumen und so weiter mehr. Aber gut, ich will mich nicht zu sehr da in anderen Themen verlieren. Sie haben den Titel eines Buches genannt. Manchmal kommt es mir so vor, als wäre dieses Buch als Gebrauchsanleitung vor 30 oder 40 Jahren geschrieben worden. Als Gebrauchsanleitung damals für eine 68er Pädagogik, die sich zunächst massiv und dann so heimlich klamm und schweigend durchgesetzt hat in Deutschland. Ich arbeite im Moment auch an einem Buch mit dem Titel 50 Jahre um Erziehung und Bildungsabbau, Doppelpunkt, die 68er und ihre Errungenschaften. Das soll nächstes Jahr rauskommen, im Frühjahr, zum 50. Bestehen oder zum 50-Jährigen der 68er. Um ein bisschen das zu konterkarieren, womit wir rechnen dürfen, dass nächstes Jahr, wenn die 50 Jahre alt werden, wieder sehr viel, sagt man in Bayern unter den Katholiken, Weihrauch da verteilt wird. Nun, wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt, natürlich keine Gebrauchsanleitung, sondern, ich hoffe doch, eine einerseits seriöse, aber auch, Sie haben es angedeutet, da und dort, ein bisschen polemisch zugespitzte Analyse mit Rückblick auf die letzten 30, 40 Jahre. Polemik auch deshalb, weil man in der bildungspolitischen Debatte, in der pädagogischen Debatte in Deutschland eigentlich gar nicht wahrgenommen wird, wenn man nur akademisch rundgelutscht argumentiert. Man muss da schon ein bisschen hinlangen. Und das tue ich gelegentlich. Und es ist mir auch schon nachgesagt worden, wenn es einen Franz Josef Strauß noch gäbe, dann würde er mich bestimmt in seinen imaginären Club der Freunde für klare Aussprache aufnehmen. Naja, wie man eine Bildungsnation an die Wand fährt. Ich hätte dieses Buch auch völlig anders titeln können. Das Sündenregister der deutschen Bildungspolitik oder Ideologiekritik pädagogischer Dogmen. Und das soll auch ein bisschen der rote Faden sein meines heutigen etwa 50- bis 60-minütigen Vortrages und dann einer hoffentlich, und da bin ich überzeugt davon, sehr anregenden Diskussion. Aber ich beginne mit Schlaglichtern. Im Bemühen um landesspezifische Neutralität spreche ich natürlich nicht nur von Berlin. Aber Berlin kommt auch vor. In Frageform gekleidet. Wissen Sie, wie sich in den letzten 30, 40 Jahren die Rechtschreibleistungen unserer Schüler verändert haben? Eine Längsschnittstudie der Universität Siegen hat kürzlich zutage gefördert, dass unsere Zehnjährigen, die Viertklässler, bei einem und demselben Text, der Anfang der 70er Jahre verwendet wurde und jetzt wieder verwendet wurde, eine Zunahme an Fehlern von 77% haben. Trotz, oder ich könnte auch sagen wegen Rechtschreibreform. Eine Reform, die pädagogisch begründet wurde, aber natürlich gegen jede linguistische Logik verstieß. Und die ich schon vor 20 Jahren bezeichnet habe, die Rechtschreibreform ist der Kniefall vor der fortschreitenden Legasthenisierung der Gesellschaft. Ich tue das nicht mehr. Jetzt spreche ich davon, ist der Kniefall vor der fortschreitenden Analphabetisierung der Gesellschaft, denn ich habe damals vom Verband der Legastheniker heftige Briefe gekriegt. Und wollte natürlich, mein Gott, ich war ja auch Schulpsychologe, wollte natürlich nie und nimmer die echten Legastheniker. Es gibt echte, aber es gibt auch eingebildete Eltern, die einen Nachteilsausgleich erringen möchten in der Schule. Ja, die wollte ich natürlich nicht beleidigen. Rechtschreibleistung plus 77%, Fehler mehr in einem Lückentext, wo nun wahrlich keine sehr schwierigen Wörter vorkamen. Oder zweite Frage. Wissen Sie, wie sich der amtlich vorgegebene Grundwortschatz unserer Zehnjährigen entwickelt hat, die letzten 30, 40 Jahre? Er wurde amtlich vorgegeben in diesen 30, 40 Jahren von 1300 auf 1100 auf 900 und zuletzt 700 Wörter reduziert. 700 Wörter. Und das nennt sich dann noch Wortschatz. Das ist eine leere Kiste sozusagen, diese Schatzkiste. Amtlich vorgegeben. Aber unsere Grundschüler lernen Englisch. Etwas, was sich überhaupt nicht bewährt hat. Und alle Englischlehrer weiterführender Schulen ab der 5. Klasse sagen, nein, hört auf damit, es bringt nichts. Es bringt nichts, vor allem wenn diese Englischstunden eines angeblich spielerischen Erlernens der englischen Sprache zulasten von Deutschstunden gehen. Und wenn das Ganze in einer Art und Weise gemacht wird, dass die jungen Leute dann als Elfjährige in die weiterführende Schule, gut, in Berlin-Brandenburg ist es ja noch 2 Jahre später, dann mit der Vorstellung reinkommen, ja, Englisch lernen, das geht immer ein bisschen so singsang und ist ganz locker und so weiter mehr. Und dann nicht merken, dass der Erwerb von Fremdsprache eben auch Sitzfleisch und Schweiß bedeutet. Grammatik einzuüben, Wortschatz einzuüben. Und noch was haben mir viele Englischlehrer gesagt in den Eingangsklassen der weiterführenden Schulen. Der Biss und die Neugier der jungen Leute, jetzt dürfen wir endlich Englisch lernen, der ist weg. Weitere Frage. Wissen Sie, wie es mit den, ich will jetzt gar nicht weit zurückgehen, in der Neuzeit oder gar ins Mittelalter, wissen Sie, wie es mit den zeitgeschichtlichen Kenntnissen unserer jungen Leute ausschaut? Katastrophal. Hier am Ort an der FU Berlin gibt es ja dieses Institut, geleitet von Professor Klaus Schröder, der alle 2, 3 Jahre eine Studie macht über das zeitgeschichtliche Wissen der jungen Leute. Ich greife mal so extemporierend ein paar Feststellungen, ein paar Diagnosen heraus. Mehr als die Hälfte der getesteten 16-jährigen jungen Leute weiß mit Daten wie 17. Juni 1953, 13. August 1961 nichts anzufangen. Weiß keinen Unterschied zu benennen zwischen einem Bundestagsabgeordneten und einem Volkskammerabgeordneten. Schrecklich. Ich habe das mal in einem Namensbeitrag in der FAZ einen um sich greifenden historischen Analphabetismus bezeichnet. Mit der Folge, dass es natürlich bei den jungen Leuten an politischer, und politische Mündigkeit setzt immer historische Mündigkeit voraus, natürlich mangelt. Und damit die jungen Leute immer leichter verführbar sind für irgendwelche, ja, schrägen Behauptungen oder Ideologien. Oder 4. Frage. Wissen Sie, welche Mathematikaufgaben man in Berlin am Ende der 10. Klasse 2016 unter anderem lösen musste? Um zu bestehen? Nein, es waren nicht nur solche Aufgaben. 10. Klasse, Mathematikaufgabe zum Abschluss der 10. Klasse, damit zum Erwerb des mittleren Schulabschlusses und, was in Berlin ja identisch ist, zum Erwerb der Oberstufenreife. Gegeben sind die Ziffern 2, 3 und 6, bilde daraus die größtmögliche dreistellige Zahl. Ich habe altgediente Grundschullehrerin gefragt, habe gesagt, ja, du, hör mal, ja, das war früher mal Stoff der 3. Klasse. Oder eine andere Aufgabe aus diesem Bereich, ein Histogramm, ein Säulendiagramm mit Jahreszahlen angegeben und dann unterschiedlich hohe Säulen zur Darstellung der Besucherzahlen in der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen. Die sind natürlich unterschiedlich hoch, aus welchen Gründen auch immer. Kann ich jetzt nicht eruieren. Sind unterschiedlich hoch. Die Aufgabe lautete an den Prüfling, in welchem Jahr, es ging von 2010 bis 2015, in welchem Jahr wurde diese Gedenkstätte von den meisten und in welchem Jahr von den wenigsten Leuten besucht? Ich habe dann Debatten bestritten um diesen historischen Analphabetismus und um diese Absenkung von mathematischen Ansprüchen. Und da kriegt man dann aus dem Hause der Schulsenatorin dann solche Antworten. Ja, ja, solche Aufgaben wie in Mathematik müssen halt auch sein, um den jungen Leuten die Prüfungsangst zu nehmen. Naja. Fünfte Frage. Wissen Sie auch konkret um die Zahlen, was das Verhältnis akademische Bildung, berufliche Bildung betrifft? Sie ahnen es wahrscheinlich. Ich sage Ihnen ein paar konkrete Zahlen. Seit 2013 haben wir in Deutschland mehr junge Leute, die ein Studium beginnen, als junge Leute, die eine berufliche Ausbildung beginnen. Wir hatten vor 20 Jahren etwa 260.000 Studienanfänger. Jetzt haben wir 510.000 zuletzt gehabt. Und noch eine Zahl, die zeigt, dass hier etwas völlig aus dem Lot geraten ist. Wir haben in Deutschland 330 Berufsbildungsordnungen und 18.000 Studienordnungen. Diese drei Zahlen zeigen doch, dass hier etwas völlig schief ist. Im Ergebnis, und das ist natürlich mittel, nicht nur langfristig, sondern mittelfristig, ein großer Schaden auch für unsere Volkswirtschaft, dieser gigantische Fachkräftemangel, der sich auf die Art und Weise ergibt. Alles auch die Folge von Bologna. Auch so eine Sünde, aber über Hochschule, da bin ich nicht unbedingt der Spezialist, will ich heute eher nicht reden. Bologna wollte Mobilitätshürden abbauen und hat in Deutschland für 18.000 Studiengänge gesorgt. Sie können sich vorstellen, was das in puncto Mobilität alleine schon innerhalb Deutschlands bedeutet. Sechste Frage. Haben Sie auch sich daran gewöhnt, zwischen Studierberechtigung und Studierbefähigung zu unterscheiden? Warum? Weil auch die Schulpolitik quer durch die Republik, und da unterscheide ich eigentlich kaum noch zwischen den Parteien, ich sage es mal bayerisch, besoffen ist von Quote. Es hat ein Quotenwettrüsten stattgefunden. Bildungsansprüche wieder zu erhöhen, das ist schwierig, weiß ich. Aber Quote zu erhöhen, da hat man innerhalb von 2, 3 Jahren Erfolg. Und dann haben wir halt Übertrittsquoten ans Gymnasium in der Größenordnung von 60-70%. Studierberechtigten Quoten, ich spreche mittlerweile lieber von berechtigten Quoten, ja, von 50-60 und noch mehr Prozent. Also das, was wir früher hatten, ein Drittel studiert, zwei Drittel macht eine berufliche Ausbildung. Und die berufliche Ausbildung in Deutschland, entweder im vollzeitschulischen System oder im dualen System, war natürlich unter der Überschrift Qualified in Germany ein großer Standortvorteil für Deutschland. Das ist ja nicht mehr. Und alleine die Existenz des Bachelor ist ein Sargnagel, wird zu einem Sargnagel der beruflichen Bildung. Siebte Frage, wissen Sie, wie sich die Abiturdurchschnittsnoten entwickelt haben. Die Quoten, die Noten. In ganz Deutschland kann man feststellen, dass sich in den letzten 10 Jahren die Zahl der 1,0 Abiturzeugnisse verdoppelt hat. In Berlin von 2004 bis 2014 vervierzehnfacht hat. Von 17 auf 234. Jetzt drücke ich das Ganze mal mathematisch anspruchsvoller aus als bei dieser Mathematikaufgabe der 10. Klasse. Wenn ich mir dieses Quotenwettrüsten anschaue, dann muss ich sagen, wir sind längst dort angelangt, wo sich in puncto Qualität und Quote reziprok verhalten. Ist doch klar. Die Noten werden deshalb besser und die Abiturquoten werden deshalb immer höher, weil die Ansprüche ständig abgesenkt werden. Brauchen wir uns überhaupt nichts vorzumachen. Wollen Sie mal ein Beispiel hören, eine Abituraufgabe aus dem Fach Biologie Nordrhein-Westfalen? Hat ein Professor für Didaktik der Naturwissenschaften an der Universität Frankfurt, Hans-Peter Klein, den ich gut kenne, einen kleinen Test, ein kleines Experiment gemacht. Gut, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt groß repräsentativ. Der hat nordrhein-westfälische Abituraufgaben im Fach Biologie in Hessen Neuntklässlern gegeben. Ohne Vorbereitung. Die haben alle bestanden und mindestens eine 4 gemacht. Weil kein Vorratswissen, weil kein Basiswissen erforderlich war, weil man alleine durch das Paraphrasieren von bestimmten Zahlen und Begriffen, die in der Aufgabe drin standen, schon eine 4 erreicht hat. Und wissen Sie, was der mir auch mitgeteilt hat, der Professor Klein? Sepp hat er gesagt, so werde ich von ihm angesprochen. Weißt du, wer sich am härtesten getan hat mit diesen Aufgaben? Die Spitzenschüler. Denn die haben immer geguckt, wo ist denn das Problem? Ich finde das Problem nicht. 8. Frage, was ist die Folge an den Universitäten? Auch eine rhetorische Frage. Einerseits 30-40% Abbrecherquote. Vor allem in den MINT-Fächern und den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern. Andererseits aber auch an den Hochschulen eine weichgespülte Politik. Bei der Notenvergabe, vor allem in den Nicht-MINT- und Ökonomiefächern. Der Wissenschaftsrat, das ist ja nun eine anerkannte und sehr seriöse Institution in Deutschland, hat vor 2 Jahren festgestellt, dass der Anteil der Hochschulabschlüsse, Hochschulabschlusszeugnisse, die die Note 1 oder 2 tragen, zuletzt auf 77% angestiegen ist. Ohne die Juristen und ohne die Mediziner. Da geht es noch ziemlich streng zu. Ja. Sodass ich da schon nahe dran war und umso mehr das auch heute betone, wenn alle eine 1 oder eine 2 haben, hat keiner mehr eine 1 oder 2. Und wenn alle Abitur haben, hat keiner mehr Abitur. Und wenn alle am Gymnasium sind, ist keiner mehr am Gymnasium. Das klingt jetzt ziemlich hart. Aber das ist doch klar. Die Vorstellung, die wir mit Gymnasium verbinden, die Vorstellung, die wir mit Abitur, mit allgemeiner Hochschulreife, Studierbefähigung verbinden, sind natürlich nicht mit 60%, 70%, 80% der jungen Leute zu machen. Also die Reaktion der Hochschulen, in manchen Fächern wird gesiebt, 30-40% Abbrecherquote, gigantische private Fehlinvestitionen, muss man auch mal sagen, an Zeit und an Geld, gleichzeitig teilweise Anpassung des Anforderungsniveaus und umgekehrt, um doch noch ein gewisses akademisches Niveau aufrechtzuerhalten, hat mittlerweile so ziemlich jede deutsche Hochschule Brückenkurse für Studienanfänger eingerichtet. Gehen Sie mal auf die Websites irgendwelcher Universitäten. Sie werden Brückenkurse noch und noch finden, vor allem in Fächern wie Mathematik beispielsweise, ja, die ja nun im MINT-Bereich Sie wissen, was MINT heißt, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, aber auch in den ökonomischen Fächern eine große Rolle spielen. Übrigens auch in Fächern wie Soziologie und Psychologie eine große Rolle spielen. Wer mathematisch nicht einigermaßen fit ist, übersteht in einem Psychologie, in einem Soziologiestudium die ersten Semester nicht, weil er dort 3, 4 Semester Statistik zu machen hat. Ich habe das ja auch erlebt und da hat sich nichts dran geändert. Ja. Nun, ich habe nicht mehr weitergezählt, aber vielleicht 8. oder 9. Frage. Können Sie sich vorstellen, dass man ein Bildungssystem in einem deutschen Land auch innerhalb von 5 Jahren an die Wand fahren kann? Ich habe es nicht geglaubt. Ich habe immer gesagt, Gott sei Dank haben wir noch eine robuste Substanz. Und dann gibt es in Baden-Württemberg von 2011 bis 2016 eine grün-rote Regierung. Mit einem neuen Lehrplan, mit einer massiven Förderung der Einheit, dort heißt sie Gemeinschaftsschule. Und das ehemalige Musterländle mit Bayern, Thüringen und Sachsen immer bei allen Schulleistungstests unter den ersten 4 landet nach 5 Jahren plötzlich auf Platz 13, 14, 15 unter den 16 Ländern. Man schafft es auch in 5 Jahren. Übrigens, jetzt gab es ja eine Grundschulstudie. Da war Baden-Württemberg gerade noch eben vor Bremen. Müssen Sie sich mal vorstellen. Müssen Sie mir vorstellen. Also gut, jetzt gibt es dort eine CDU-Bildungsministerin, die einen Namen hat, dem sie hoffentlich auch pädagogisch gerecht wird, Eisenmann. Aber sie wollte zum Beispiel in der Grundschule das Schreiben nach Gehör, die phonetische Schreibweise abschaffen. Was glauben Sie, was da aus der ewig morgigen linken Ecke an Protesten kam? Trotzdem wird weiter gestrickt am Abbau. Gut, ich komme gerade aus Niedersachsen, da kriegen wir jetzt eine große Koalition wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, ob die Union mal wieder den Mumm hat, markant ein Bildungsministerium nicht nur zu übernehmen, sondern auch zu führen und Dinge dort zu reformieren. Reform heißt ja eine ehemals bewährte Form wiederherzustellen und nicht Deformationen zu machen. Niedersachsen hat bis in höhere Jahrgangsstufen das Sitzenbleiben abgeschafft und bis in höhere Jahrgangsstufen in bestimmten Schulformen die Notengebung abgeschafft. Naja, Abitur-Vollkasko-Politik könnte ich jetzt so als erstes Zwischenresümee ziehen nach all diesen rhetorischen Fragen und all diesen Beispielen. Abitur-Vollkasko-Politik beeinflusst natürlich so von ziemlich allen Parteien, beeinflusst vom planwirtschaftlichen Büro für Bildungsideologie in Paris, Klammern auf, OECD, und von Deutschlands oberster Politik- und Zahlen- und Statistikgouvernante aus Gütersloh, Bertelsmann Stiftung. Ja. Sodass leider bei vielen unserer Eltern, die ich da in Schutz nehmen muss, die Vorstellung sich breit gemacht hat im Kopf, der Mensch beginnt beim Abitur. Und ohne Abitur zählst du nichts. Und dein Kind, deine 1,38 Kinder, die du pro Familie hast, hat nur dann eine Chance im globalen Haifischbecken, wenn es Abitur, Bachelor und Master hat. Und dann erleben wir in den Grundschulen die Situation alltäglich, dass Eltern, über ehrgeizige Eltern, unter Vorgabe des Wunsches, mein Kind soll es mal besser haben, Eltern, die schon in der ersten und zweiten Klasse nachfragen bei der Lehrerin, glauben Sie, dass mein Kind ans Gymnasium kann? Die dann Förderkurse schon in der Grundschule inszenieren mit ihren Kindern. Die selbst, wenn sie vielleicht als Papa, Mama kein Englisch gelernt haben, Volkshochschulkurse machen, um mit dem Kind mitlernen zu können. Habe ich alles bis hinein ins Gymnasium erlebt. Ja, auch in meiner eigenen Schule, wo es ja auf dem flachen Land in Niederbayern noch einigermaßen vernünftig zuging. Ich höre auf mit diesen Beispielen. Das ist noch ziemlich unsystematisch, obwohl man es natürlich auch systematisieren könnte. Was steckt dahinter? Was steckt dahinter? Es steckt Ideologie dahinter. Und ich glaube, wir müssen uns in Deutschland wieder daran gewöhnen, das, was sich bildungspolitisch hier tut, ideologiekritisch zu zerpflücken. Und das will ich jetzt versuchen. Das ist der Hauptteil meines Vortrages nach einem vielleicht etwas zu lang geratenen Einleitungsteil. Welche Ideologien stecken dahinter? Und welche Ideologien natürlich aus der 68er Pädagogengeneration kommend, haben sich da heimlich still und leise oder auch massiv durchgesetzt. Das erste ist die Ideologie, ständig wieder aufgewärmt und exekutiert, des Egalitarismus. Also die Ideologie, dass alle Menschen, alle Strukturen, alle Werte, alle Inhalte, Stichwort Gender, Mainstream, alle Geschlechter gleich sind. Mich wundert ja übrigens, dass das Bundesverfassungsgericht sich mit 3 Geschlechtern jetzt begnügt, wo man bei Facebook ja, glaube ich, die Auswahl aus 60 Geschlechtern hat, um seine sexuelle Identität festzuklopfen. Also die Ideologie, nach der es dann draußen in der Schule keine verschiedenen Schulformen, keine verschiedenen Begabungen, keine verschiedenen Fächer und natürlich auch keine verschiedenen Werte geben dürfe. Gleichmacherei, Egalitarismus. Aber halte ich dagegen, Schule ist keine Institution zur Herstellung von Gleichheit, sondern zur Förderung von Verschiedenheit und Individualität. Und wir müssen uns auch in Sachen Pädagogik und Bildungspolitik ganz ernsthaft bemühen, ein vernünftiges Verhältnis herzubekommen zwischen den Prinzipien Freiheit und Gleichheit. Was ich gerade gesagt habe, ist tendenziell natürlich ein Bekenntnis zur Freiheit. Aber um es mal ideengeschichtlich ein bisschen anzudeuten, wie diese Diskussion stattfinden muss, ausgehend beispielsweise von einem Aphorismus von Goethe, der mal gesagt hat, Gesetzgeber oder Revolutionäre, die Gleichheit und Freiheit zugleich versprechen, sind Phantasten oder Scharlatane. Aber viele quasi moderne Pädagogen meinen, beides versprechen zu können. Aber es gibt kein Zugleich in der Ausprägung von Freiheit und Gleichheit. Man muss sich entscheiden. Und nochmal eine kleine kurze Rekapitulation in der Geistesgeschichte. Da gab es einen Franzosen namens Alexis de Tocqueville, der 1835 eine Schrift verfasst hat, aus seinen Beobachtungen über die junge Demokratie in den Vereinigten Staaten. Und der sich in dieser Schrift eben auch befasst hat mit dem Verhältnis von Freiheit und Gleichheit. Und der zum Beispiel in dieser Schrift warnt, wie hochaktuell dieses Wort eigentlich ist. Freiheit zieht meistens den Kürzeren, zieht eigentlich immer den Kürzeren. Freiheit unterliegt immer schnell der Gleichheit, weil Freiheit mit Opfern erkauft werden muss. Aber Gleichheit ihre Genüsse von selbst darbietet. Vor allem denken Sie an die zurückliegenden Wahlkämpfe, vor allem wenn Gleichheit schön maskiert wird mit Gerechtigkeit. Gleichheit und Gerechtigkeit in einen Topf geworfen wird. Also nochmal, Freiheit oder Gleichheit? Bezogen auf Bildung lautet also die Frage, soll das Bildungswesen am Prinzip Freiheit oder Gleichheit orientiert sein? Meine Antwort haben Sie sicherlich schon rausgehört. Die Conditio Humana kennt keine Gleichheit. An der Unterschiedlichkeit und an der Vielfalt von Menschen ändern keine noch so moralisierenden egalitären Zivilreligionen etwas. Und natürlich auch kein Bildungssystem und kein noch so gestalteter Unterricht. Denn ein Unterricht, der egalisiert, kann immer nur egalisieren auf einem unteren Anspruchsniveau. Und man macht die Schwachen nicht stärker, indem man die Starken schwächt und bremst. Und ich behaupte sogar, dass so ziemlich jede angeblich moderne und wegweisende Reform in unserem Bildungssystem den Kindern aus bildungsfernen Elternhäusern am meisten geschadet hat. Denn wer die Ansprüche in der Bildung senkt, gleichzeitig aber natürlich Zeugnisse als ungedeckte Schecks mit schönen Noten vergibt, ja, der kerkert gerade Kinder aus schwachen sozialen, familiären Milieus in ihrem Herkunftsmilieu ein. Während die Eltern, bildungsnahe Eltern, bildungsbeflissene Eltern, die sorgen dann schon irgendwo noch dafür, dass die Rechtschreibung und dass das Lesen und so weiter und dass das Kopfrechnen funktioniert. Nein, es ist das unüberwindbare Dilemma des pädagogischen Egalitarismus, dass egalitäre Pädagogik vermeintliche Gleichheit immer nur durch Absenkung des Anspruchsniveaus erzielt. Das kann man auch empirisch belegen. Das erspare ich mir jetzt im Einzelnen. Ich nehme an, Sie glauben mir das. Verschiedenheit ist keine Ungerechtigkeit. Fühlen wir es nicht so ungerecht wie die gleiche Behandlung Ungleicher. Das hat mit Selektion, das ist ja auch so ein Begriff, der gerne von den Linksideologen verwendet wird, weil er eben historisch belastet ist, überhaupt nichts zu tun. Er wird gezielt verwendet nach wie vor, um im Grunde genommen auf eine eigenartige demagogische Art und Weise das millionenfache Leid, das in deutscher Geschichte geschehen ist, für die eigene jetzt pädagogische Ideologie zu missbrauchen. Und im Übrigen, auch das noch ein Gedanke jetzt zu diesem Egalitarismus als Ideologie, das Prinzip Leistung und das Prinzip Auslese sind nun einmal die beiden Seiten ein und derselben Medaille. Also, Auslese ist eine notwendige Voraussetzung für individuelle Förderung. Und darum ist dieser pädagogische Leitspruch oder quasi pädagogische Leitspruch fördern statt auslesen falsch. Fördern gelingt am besten, ich sage es jetzt mal vorsichtiger, durch Individualisierung, durch Differenzierung. Eine zweite Ideologie, die hier im Spiel ist, die nenne ich die Hybris. Den Machbarkeitswahn, einfacher ausgedrückt. Ein Machbarkeitswahn, der wiederum auch zwei ideologische Säulen hat, die man zunächst vielleicht gar nicht miteinander in Verbindung bringen würde. Nämlich die eine Säule Marxismus, Lenin Doppelpunkt, der neue Mensch wird gemacht. Und die andere Ideologie, der anwesende Herr Psychologieprofessor möchte mir das nachsehen, dass ich das so sage, auch der Behaviorismus ist für mich eine Ideologie, der im Grunde genommen so tut, als könne jeder Mensch zu allem begabt werden, weil das ein Pavlov mit seinen Hundeexperimenten gezeigt hat und weil das ein Skinner und ein Thorndike und ein Watson mit irgendwelchen Käfigexperimenten mit Ratten und mit Katzen und so weiter auch bewiesen hat. Nein, es ist Hybris, was sich auch verbal zum Ausdruck gebracht hat. Zu glauben, man könne Menschen begaben. Ja, der Begriff ist aufgekommen, damals in der 68er Pädagogik. Menschen zu begaben, also sozusagen an die Stelle des Schöpfers zu treten. Ich setze dagegen, wir müssen uns damit abfinden, dass es Unterschiede in der Begabung von Menschen gibt. Damit ist kein Werturteil verbunden. Absolut nicht. Was den Faktor Begabung betrifft, wissen wir doch eigentlich, aber es ist nicht politisch korrekt, darüber zu sprechen, dass eigentlich alle seriösen Untersuchungen der letzten 100 Jahre, Zwillingsforschung und so weiter mehr, bestätigt haben, dass irgendwo in der Größenordnung zwischen 50% und 70% der intellektuellen Ausstattung genetisch bedingt sind. Übrigens, das ist kein Grund, auf einen pädagogischen Pessimismus zu machen. So nach dem Motto, na ja gut, wenn genetisch alles angelegt ist, dann hat jede Pädagogik, hat jede Bildung keinen Zweck. Nein, natürlich nicht. damit sich diese 50 oder 60 oder 70% genetischer Anlage entfalten können, bedarf es natürlich eines Optimums an Erziehung, an Sozialisation, an Bildung. Das ist ganz klar. Ja. Aber es ist schon eigenartig in diesem unserem Lande, was Intellektualität betrifft, was kognitive Begabung betrifft, darf man nicht über Unterschiede reden. Man akzeptiert im Sport, man akzeptiert in der Musik, dass es da unterschiedliche Leistungsfähigkeiten, unterschiedliche Begabungen gibt. Aber in dem Bereich ist man offensichtlich nicht bereit, das zu akzeptieren. Und dann setzt sich etwas durch, was eigentlich seit 70, 80 Jahren überholt ist, nämlich ein Spruch eines amerikanischen Behavioristen namens John Watson, der in den 1920er Jahren folgenden Spruch losgelassen hat: Gebt mir 20, 50, 100 Neugeborene, ich mache aus ihnen nach eigener Willkür Verbrecher oder Professoren. Der Mensch kommt als White Paper, als Tabula Rasa auf die Welt. Ich entscheide mit meiner Art von Erziehung und so, wie ich die Umstände gestalte, was aus einem Menschen wird. Dritte Ideologie. Ich nenne sie die Ideologie der Spaß-, Erleichterungs- und Gefälligkeitspädagogik. Eine Pädagogik, die so tut, als könne Lernen, als könne Schule, als könne Bildung immer nur cool sein und als müsse man alles tun, dass sich Kinder doch ja in der Schule wohlfühlen wie auf einem Ponyhof und sich nicht langweilen. Und in der Folge, die Spuren sehen wir, denken Sie nochmal an mein Einleitungskapitel, dass die Leistungsansprüche runtergefahren wurden, dass man Anstrengung nicht mehr bereit ist zu verlangen, dass Leistung diskreditiert wurde, alleine schon durch bestimmte Assoziationen, Konnotationen, Leistungsstress, Leistungsdruck, Leistungsterror. Eine Diskussion ist Gott sei Dank ein bisschen stummer geworden, aber ich habe es noch in den 1990er Jahren erlebt, dass man mir in einer Podiumsdiskussion, wenn ich für Leistung eintrat, entgegengeschleudert hat aus einer roten oder grünen Ecke: Herr Kraus, wer Leistung nach Auschwitz fordert, muss sagen, was er damit meint. Und als der Roman Herzog, mein Landsmann, 1997 auch eine bildungspolitische Hauruck-Rede hier hielt, Sie erinnern sich, hat er aus einer Ecke einer anderen Lehrerorganisation gesagt bekommen: zäh wie Leder, flink wie Windhunde, hart wie Kruppstahl. Wir kennen diese Lektion. Das war die Antwort von Linksideologen auf eine herausragende bildungspolitische Hauruck-Rede von Roman Herzog. Nein, Bildung geht nicht ohne Anstrengung. Naja gut, bei der SPD dämmert es ein bisschen. Erinnern Sie sich an ein Plakat zur Wahl vom 23. September? Bildung darf nichts kosten, Punkt. Außer etwas Anstrengung. Etwas, müssen Sie mir vorstellen. Außer etwas Anstrengung. Naja, nein, es geht nicht ohne Anstrengung. Und ich sage es nochmal an der Stelle, die Ansprüche runterzufahren, ist gerade für Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern eine Katastrophe. Und wir wissen doch eigentlich seit Menschengedenken, und kluge Köpfe haben das immer wieder festgehalten, ob das ein Sigmund Freud war oder ob das ein Dostojewski war, dass nichts ohne Anstrengung geht. Auch ein Sigmund Freud, der ja als der große Künder des Lustprinzips gehandelt wurde und gehandelt wird, hat gesagt: Wenn ich Erfolg haben will, wenn ich Glück erleben will, muss ich erstmal Bedürfnis und Triebaufschub praktizieren. Und nicht einen pädagogischen Sofortismus, Den Begriff habe ich mal versucht einzubürgern, einen Sofortismus zu praktizieren. Ganz zu schweigen davon, dass auch jede Demokratie, dass auch jeder Sozialstaat nur lebt und überlebt mit dem Prinzip Leistung. Leistung ist ein höchst demokratisches, emanzipatorisches Prinzip. Wonach hat sich früher die Allokation eines Menschen, also die Positionierung eines Menschen, gerichtet in Gesellschaft und auf Karriereleiter? An den Kriterien Geschlecht, Geburtsherkunft, Gesinnung, Geldbeutel. Dass diese vier Gs, die ich versucht habe, in eine Alliteration zu bringen, abgelöst wurden, das Prinzip Leistung, war eine große Chance auch zur Emanzipation für jeden Einzelnen. Und den Sozialstaat habe ich ja auch angesprochen. Auch der Sozialstaat ist nur machbar, wenn er von der engagierten Leistung von Millionen von Menschen getragen wird und von Eliten mitgetragen wird. Wir brauchen die Spitzenleistung. Aber das ist in Deutschland igittigit. In Deutschland von Elitenbildung zu sprechen, ist schier unmöglich. Könnte ich Ihnen jetzt auch aus Podiumsdiskussionen Beispiele erzählen. Nein, wir brauchen auch Elitenbildung. Ich spreche bewusst von Eliten im Plural. Weil es nicht nur die akademischen Eliten gibt. Es gibt die gewerblichen, es gibt die handwerklichen, es gibt die sozialen, die pflegerischen Eliten und so weiter mehr. Alle die brauchen wir. Aber damit Menschen das werden, muss das Bildungssystem etwas tun. Damit wir am Ende auch Eliten haben, die nicht nur Funktionsfuzzi-Eliten sind, sondern Eliten sind, die gleichzeitig auch Werte-, Vorbild- und Verantwortungseliten sind. Das ist eine Aufgabe des Bildungssystems, auch im Interesse des Gemeinwesens insgesamt. In anderen Ländern tut man sich da ein bisschen leichter, was Elitenbildung betrifft. Und im angloamerikanischen Sprachraum hat es sich mittlerweile eingebürgert, von einem Inequality Surplus zu sprechen, von einem Mehrwert durch Ungleichheit, auch im Bereich der Bildungspolitik. Ja. Eine vierte Ideologie, die ich schon angedeutet habe, dann mache ich sie etwas kürzer, die Quotengläubigkeit. Also die planwirtschaftliche Vermessenheit, es müssten möglichst alle das Abiturzeugnis bekommen. Eine verbohrte Zielsetzung. Ich sage Ihnen auch, warum ich jetzt die Vokabel verbohrt gebrauche. Ich habe hier in Berlin irgendwann bei Phoenix mal eine Diskussion gehabt mit dem obersten PISA-Ingenieur aus Paris, Andreas Schleicher. Und habe gesagt, mein lieber Herr Dr. Schleicher, ich glaube, Sie sind erst zufrieden, wenn Deutschland eine 120-prozentige Abiturientenquote hat. Der hat in seiner Verbiestertheit den Witz nicht verstanden. Oder vielleicht auch mich für blöd gehalten. Weiß ich nicht. Nein, lassen wir es. Eine fünfte Ideologie, das ist die Ideologie des Utilitarismus. Die sich allmählich durchgesetzt hat. Und die im Grunde genommen die Wurzeln schon hat in den 60er Jahren. Ich lese Ihnen mal ein Papier der OECD, die sich ja zur großen Erziehungsmacht aufspielt, aus dem Jahr 1961 vor. Lange vor dieser ganzen PISA-Testeritis und Evaluationitis und weiß der Teufel, was es alles gibt. Dort wurde geschrieben in einem OECD-Papier, heute versteht es sich von selbst, dass auch das Erziehungswesen in den Komplex der Wirtschaft gehört. Dass es genauso notwendig ist, Menschen für die Wirtschaft vorzubereiten wie Sachgüter und Maschinen. Das Erziehungswesen steht nun gleichwertig neben Autobahnen, Stahlwerken und Kunstdüngerfabriken. Zitat Ende. Das hat sich irgendwo durchgesetzt. Das Bildungssystem, weit weg vom deutschen Bildungsidealismus und seiner Vorstellung der Übernützlichkeit von Allgemeinbildung und Persönlichkeitsbildung, solle doch gefälligst nur noch das Nützliche beibringen. Und dann springt die deutsche Presse vor einem Jahr von der sogenannten Seriösen bis zur weniger Seriösen an, wenn zum Beispiel dann eine 17-jährige angehende Abiturientin aus Köln Folgendes twittert: Wo habe ich das Zitat? Muss ich es extemporieren? Was ist das für eine Schule, die ich zurzeit besuche? Ich habe gelernt, ein Gedicht in 4 Sprachen zu interpretieren. Aber ich weiß nicht, wie man einen Mietvertrag oder eine Versicherung abschließt. Und die deutsche Presse, einschließlich der Talkshows, ich habe auch ein paar dazu mitbestreiten dürfen, bei Blasberg und Co., hechelt da hinterher, wie Schule wieder versagt. Und keiner, ich schon, aber ich habe ja nicht die Reichweite, und keiner hat gefragt, ob denn das stimmt, dass die in 4 Sprachen ein Gedicht interpretieren kann. In einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Hätten übrigens meine 2200 Abiturienten, deren Zeugnis ich unterschrieben habe, auch in den allerwenigsten Fällen gekonnt. Nützlichkeit. Weit weg von dem, was unser Bildungsideal begründet hat und was wir hoffentlich wiederbeleben können. Ja? Diesen Bildungsidealismus von Humboldt, von Hegel, von Schleiermacher Fichte und so weiter und so weiter. Also da sollte man sich schon mal erinnern, bei den großen Machern in der Politik und auch in den sogenannten Erziehungswissenschaften, was kluge Leute gesagt haben über Bildung. Ich zitiere 2, die ich immer gerne zitiere, weil die in sehr jungen Lebensjahren etwas gesagt haben, was eigentlich heute wieder wegweisend sein dürfte in der Kritik. Ein gewisser Friedrich Nietzsche hat 1872 als 28-jähriger Professor für Altphilologie 5 Reden über den Zustand unserer Bildungsanstalten gehalten bzw. geschrieben. In einer dieser Reden steht zum Beispiel drin, dass es bedauerlicherweise zu den beliebtesten nationalökonomischen Dogmen gehört, den Nutzen, ja den möglichst großen Geldgewinn als Ziel und Zweck der Bildung auszugeben. Und da findet sich dann auch wörtlich der Satz, dem Menschen wird offenbar nur so viel Kultur gestattet, als im Interesse des Erwerbs ist. 1872. Oder, könnte ich wieder so eine rhetorische Frage stellen, ja, ich befürchte, Sie können es nicht alle beantworten. Wer ist Deutschlands berühmtester Gymnasialdirektor gewesen? Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel war Gymnasialdirektor. Von 1808 bis 1815 am Ägidien-Gymnasium in Nürnberg, dem heutigen Melanchthon-Gymnasium. Ja, und der hat in dieser Zeit Abiturreden gehalten. Und die sollte man ab und zu lesen. Zum Beispiel schreibt er wörtlich in einer Abiturrede, sagt er in einer Abiturrede, nicht jeder nützliche Stoff formt die Seele und Bildung ist die Aneignung von Welt jenseits des Nutzens ökonomischer Praxis. Allgemeinbildung, Persönlichkeitsbildung. Der Eigenwert des Nichtmessbaren, des nicht sofort Verwertbaren, meine Damen und Herren. Des Nichtmessbaren, das erwähne ich deshalb, weil das einer der größten, wenn nicht der größte Kollateralschaden der ganzen verfluchten PISA-Testerei ist, dass man meint, seit dem Jahr 2000, alles an Bildung müssen sich messen lassen können. Ich könnte mich jetzt wieder eine wissenschaftstheoretische Ausbeulung des Themas machen. Ja, wenn ich nur noch auf das Wert lege, was sich messen lässt, das hat schon der gute alte Popper gesagt, dann führt das zu einem Reduktionismus, weil ich etwas nur noch auf das reduziere, was messbar ist. Es ist aber eben nicht alles messbar. Das ist im Grunde genommen dann, will ich nur kurz andeuten, ich habe ja schon manches vorweggenommen, die sechste Ideologie oder die sechste Sünde, der Empirismus, die sogenannte empirische Wende der Pädagogik. Testeritis habe ich genannt. Ja. Kollateralschaden von Pisa. Man meint, es müsse jetzt alles sich messen lassen. Und auch in meinem eigenen Bundesland. Schauen seit einigen Jahren Deutsch-Tests in der 6., 8. und 10. Klasse wie folgt aus. Lückentexte zustöpseln, Multiple-Choice-Tests ankreuzen. Statt den Schülern abzuverlangen, dass sie verständlich mehrere Zeilen wortreich, syntaktisch richtig, orthografisch richtig niederschreiben. Das ist der Kollateralschaden von PISA. Eigentlich hat für den Insider PISA überhaupt nichts Neues gebracht. Wir haben gewusst, dass wir innerhalb Deutschlands ein großes Gefälle haben. Weil man das nicht wissen wollte, gibt es PISA-E, die innerdeutsche PISA-Erweiterungsstudie, E für Erweiterungsstudie, seit 2009 nicht mehr. Klar, sind ja alle gleich gut. Ich sehe schon, die Zeit schreitet voran, aber es reicht ja, das als sechste Sünde benannt zu haben, der Empirismus. Und zu glauben, das muss ich vielleicht noch sagen, zu glauben, PISA sei ein Bildungstest. Quatsch. Quatsch. PISA ist sogar einem Intelligenztest näher als einem Schulleistungstest. Und PISA, das ist meine Behauptung, testet vielleicht gerade eben 10% oder 15% des schulischen Lern- und Bildungsgeschehens. Nämlich ein bisschen was aus Literacy, Informationsentnahmekompetenz. Beispiel, dieses Säulendiagramm Hohenschönhausen, das ist so eine typische PISA-Aufgabe. Ja. Testet ein bisschen was von rechnerischem Verständnis und ein bisschen was vom naturwissenschaftlichen Verständnis. Die anderen 90% oder 85% dessen, was vernünftige Schule in Deutschland ausmacht, werden nicht erfasst. Sprachliches Ausdrucksvermögen, literarisches Verständnis und Wissen, fremdsprachliches Wissen und Können. Müssen wir vorstellen, PISA behauptet zu testen, wie groß die Chancen eines Menschen und einer Nation auf dem globalen Markt sind, und Fremdsprachen werden nicht getestet. Und nicht getestet wird natürlich alles das, was so als Softfächer abgetan wird, ja, aber eben doch zur Allgemeinbildung, zur Persönlichkeitsbildung gehört, Geschichte, Politik, Geografie, die künstlerischen Fächer, Musik, Kunst und so weiter mehr. Alles Folge dieser Testeritis. Aber alle unsere Kultusminister sind, ich verwende nochmal diese harte Vokabel, besoffen davon von Abiturquoten und von PISA-Rankingplätzen. Der deutsche Michel ist ja sowieso nur noch glücklich, wenn er mit Zahlen gefüttert wird oder wie Sie am gestrigen oder heute veröffentlichten Glücksatlas gesehen haben, wenn er in Ranking-Tabellen eingepresst wird. Und dann wird interpretiert, dass zwischen den Deichen in Schleswig-Holstein der Glücksfaktor 2,47 ist. Und das sind 800stel mehr als in Bayern. Es ist irre. Und leibhaftige Professoren geben dafür ihren Namen her. Das Ganze ist übrigens noch gesponsert worden von der Deutschen Post AG. Eine siebte und letzte Sünde. Das ist die Psychologismus-Sünde. Der Irrglaube, alle Pädagogik müsse psychologistisch aufgezogen werden. Der Irrglaube, jeder noch so leise Anspruch an Kinder würde bei Kindern Traumata auslösen. Ich habe schon gesagt, das sitzt, ich habe mir jetzt nicht entdeckt, aber ich habe beim Reinkommen sehen, ein hochkarätiger Psychologieprofessor drunter. Der wird mir dann schon den Marsch blasen, wenn ich was Falsches gesagt habe. Es ist ja richtig, was die Psychoanalyse vor über 100 Jahren festgestellt hat, dass kindliche oder gar frühkindliche Traumata eine ganze Vita kaputt machen können. Aber diese Erkenntnis, um solche schwierigen, traurigen, dramatischen Fälle, wird von der Pädagogik zum Teil in einer Art und Weise verallgemeinert, wie wenn das Kind nur noch das zerbrechliche Wesen wäre, permanent traumatisierbar sei und auch ja nicht überfordert werden dürfe. Die Folge ist, dass man Kinder in einer Käseglocke und damit auch in einer ewigen Gegenwart einschließt. Und dann haben wir im Grunde genommen mindestens im Quartalstakt irgendwelche obskuren Studien, die wieder nachweisen, wie stressig Schule in Deutschland ist. Die Bertelsmänner sind auch für sowas immer gut zu haben. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich da mit Bertelsmann nicht verliere. Der habe ich sowas von gefressen. Erstens mal, weil es, muss ich doch ein paar Sätze sagen. Erstens mal, weil es unglaublich ist, wie diese Politik oder Politgouvernante aus Gütersloh Drehtüren betreibt zwischen der Stiftung und der Politik. Quer durch alle Parteien. Und so ziemlich jeder Bundespräsident und jeder Kanzler, querstrich Kanzlerin, der letzten Jahre und Jahrzehnte hat es denen den Hof gemacht. Und die betreiben eine Meinungsbildung, eine Meinungsmanipulation in Deutschland, ohne jede demokratische und ohne jede Pressekontrolle. Schon deshalb ohne Pressekontrolle, weil sie ja selbst einen großen Teil der Medien in der Hand haben. Und ohne jede demokratische Kontrolle. Und ohne jede Kontrolle ihrer Finanzausstattung. Die Bertelsmann Stiftung ist zu 77% Anteilseigner der Bertelsmann Medien AG Aktien. Die haben das qua Schenkung eines Tages bekommen. Und die Stiftung ist gemeinnützig. Muss ich weiterreden? Die haben auf die Art und Weise 2 Milliarden Euro Steuern gespart. Tönen aber in ihren Jahresberichten, dass sie in den letzten 30 Jahren, seit 1977 gibt es diese Konstruktion, 800 Millionen ausgegeben haben für gemeinnützige Zwecke. Ich habe mir erlaubt, in meinem jüngsten Buch reinzuschreiben, 2 Milliarden minus 800 Millionen, das heißt, diese Stiftung schuldet dem Gemeinwesen 1,2 Milliarden Euro. Ich habe gehofft, dass es zu einer Unterlassungsklage kommt. Denn Unterlassungsklagen sind verkaufsfördernd. Das ist aber nicht geschehen. Ich habe das alles schön belegt. Auch mit Aussagen aus FAZ und Welt und Spiegel. Ja gut, Spiegel ist da vorsichtig, weil bei Spiegel sind sie auch mit 10% drin. Es ist mir nur um ein paar Ecken rum gesagt worden, dass man sauer ist. Ja, aber okay. Stressstudien. Ohne zu unterscheiden, was man in der Medizin, der Psychologie tut, dass es natürlich zwei Formen von Stress gibt, allerdings sehr abhängig vom subjektiven Erleben. Eustress und Durchstress. Der positive Stress, der vitalisierende, der sogar lebensverlängernde Stress und der Durchstress, der krankmachende Stress. Aber Deutschlands Kindern wird ständig eingeredet, es ist alles natürlich Durchstress. Und dann haben wir eben vor 3 oder 4 Wochen wieder eine Studie gehabt, 68% der deutschen Schüler leiden unter Stress. Es ist gefühlter Stress. Es ist oktroyierter Stress. Und ich sage jetzt mal ganz spitz dagegen, auch mit Blick auf unsere Kinder, kein Stress ist auch Stress. Und Langeweile ist auch Stress. Zum Beispiel, weil Langeweile aggressiv macht. Ich habe nichts gegen Langeweile. Ich habe nichts gegen Faulheit. Aber Langeweile, oder die, auseinandergeschrieben, die Langeweile und Faulheit ist das Privileg des Fleißigen. Da müssen wir wieder zurückkommen. Wir muten unseren Kindern zu wenig zu, weil wir ihnen letztendlich zu wenig zutrauen. Und dabei können unsere Kinder nur dann verantwortungsbewusst und selbstständig werden, wenn man sie auch mit Herausforderungen konfrontiert. Die müssen natürlich altersgerecht sein, das ist ganz klar. Oder wie vor vielen Jahren ein mittlerweile verstorbener, herausragender Motivationspsychologe namens Heinz Heckhausen gesagt hat, bei allen Anforderungen an die Kinder sollte man das Anspruchsniveau so formulieren, dass 50% Erfolgswahrscheinlichkeit und 50% Misserfolgswahrscheinlichkeit da sind. Sind die Erfolgsaussichten 100%, strengt sich keiner an. 1,0, Zeugnis kriege ich sowieso. Sind die Anforderungen so hoch, dass die Aussichten 0% sind, strengt sich auch keiner an. Der Mittelweg muss gefunden werden. Ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass Deutschlands Schule stressig ist. Wir haben viele gestresste Kinder. Aber da gibt es auch Gründe. Zum Teil, weil sie auf Schullaufbahnen sind, wo sie überfordert sind. Elterlicher Ehrgeiz. Kampfhubschrauber-Eltern. Ich habe auf einige Zeit einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel Helikoptereltern und da drei Kategorien von Helikoptereltern unterschieden. Transporthubschraubereltern, Rettungshubschraubereltern und Kampfhubschraubereltern. Im Moment ist das größte Problem neben den Kampfhubschraubereltern sind es die Transporthubschraubereltern, weil mittlerweile schon bald jede deutsche Schule nicht mehr erreichbar ist mit dem Bus, weil die Mamas mit ihren dicken SUVs die Kinder dort nicht aussteigen lassen, sondern ihnen den Schulranzen reintragen. Es gibt mittlerweile Schulen in Deutschland, lachen Sie nicht, das stimmt. Es gibt mittlerweile Schulen in Deutschland, die versuchen, sich dieses Problems zu entledigen, indem sie Kiss-and-Go-Zonen eingerichtet haben. Naja, okay. Aber jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Sie horchen einfach zu aufmerksam zu. Wenn Sie schon im Wachkoma wären, würde ich es merken. Nein, in altersgerechter Ausprägung brauchen unsere Kinder Herausforderungen zur Entwicklung von Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und im Übrigen auch einer anderen Geschichte, einer anderen Sache, die für die Entwicklung für mich unglaublich wichtig ist. Wie soll ein Kind Stolz erleben, wenn es etwas nicht selbst geschafft hat? Das waren 7 Ansätze der Ideologiekritik. Wer trägt die Schuld? Am wenigsten die Schüler. Relativ wenig die Eltern, die natürlich auch diesem Bombardement ausgesetzt sind. Im Wesentlichen natürlich schon die Politik und große Teile der sogenannten Erziehungswissenschaften. Sie finden kaum noch Erziehungswissenschaftler, die Positionen vertreten, natürlich akademisch sauberer als ich das tue, die meine Positionen einigermaßen nahe stehen. Finden Sie kaum noch. Die werden auch gar nicht berufen. Die haben wohl gar keine Chance. Also da haben wir schon auch ein Problem. Und dann eben eine Bildungspolitik, die vor allem deshalb so in das ewig morgige, progressive, linke Lager abgedriftet ist, weil die ehemals große bürgerliche Volkspartei fast keinen bildungspolitischen Gestaltungswillen mehr hatte. Da könnten wir jetzt einige Länder durchgehen. Nicht wenige CDU-Länderchefs haben das Schulressort dem kleineren Partner, den Grünen oder der SPD, gegeben. Selbst in Hessen war das der Fall. Was mich am meisten geschmerzt hat, weil ich mit Hessen sehr verbunden bin. Seit 4 Jahren berate ich dort die Enquetekommission Bildung des Hessischen Landtags. Und 1995 wäre ich um ein Haar hessischer Kultusminister geworden. Kanter wollte mich als Kultusminister. Es ist um 1,8% anders ausgegangen. Aber heute lache ich drüber, wie man mich dort in der Frankfurter Rundschau empfangen hat. Die schwarze pädagogische Gefahr aus dem Süden war ein Porträt überschrieben. Oder bei einer anderen Gelegenheit die pädagogische K&K-Stahlhelm-Fraktion. Kanter und Grau-Stahlhelm-Fraktion. Ja, heute lacht man. Ich habe Wahlkampf dort gemacht. Zum Teil brauchte ich aufgrund dieser Hetzkampagne Polizeischutz. Gut, es ist ein bisschen anders ausgegangen. Ja, das war aber noch die Kanter oder noch früher die Drecker-CDU. Ja gut, und dann hat man auch irgendwann mal das Schulressort, gerade in diesem schulpolitischen Kampfland Hessen, dem kleineren Koalitionspartner gegeben. Als ich den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier darauf ansprach, ja, mein Gott, Herr Kraus, dann hätten wir das Innen- und das Finanzministerium nicht gekriegt. Aber am Tag vorher und am Tag nachher, gehen wir jetzt mal wieder weg von Hessen, sind es die gleichen Leute, die sagen, das Kernstück, das Herzstück, das Filetstück des Föderalismus ist die Bildungspolitik. Und dann schmeißt man es weg. Dann schmeißt man es einfach weg. In Hamburg, im Saarland, in Sachsen-Anhalt und so weiter mehr. Ja, bin jetzt gespannt, aber da sind Sie ja nicht die Führenden. Also werden Sie nicht den Ministerpräsidenten stellen, wie es jetzt in Niedersachsen dann ausgeht. Da liegt der Hund sozusagen begraben. Und darum bin ich bei allem pädagogischen Optimismus, der irgendwo bei mir genetisch eingepflanzt ist, schon auch etwas skeptisch. Es sei denn, wir kriegen etwas hin und Sie machen mit. Und jeder multipliziert das 100-mal und der nächste auch wieder 100-mal. Dann sind wir schon 10.000. Oder? 100 mal 100, ja. Kriege ich jetzt 1,0 in Bremen. Es sei denn, es gelingt uns, und da werbe ich dafür, auch wenn ich da keinen konkret ausgetüftelten Plan habe, es sei denn, es gelingt uns eine bürgerliche Bildungsrevolte. Die Deutschen sind ja genetisch nicht unbedingt als Revolutionäre ausgestattet. Die kennen ja den Spruch von Lenin, wenn der Deutsche eine Revolution macht und fährt mit dem Zug dorthin, dann löst er erst die Bahnsteigkarte, die man früher lösen musste, überhaupt den Bahnhof rein zu dürfen. Aber es ist zweimal in Deutschland gelungen, eine bürgerliche Revolte. 1979 in Nordrhein-Westfalen, als man mit einem Bürgerbegehren die Koop, die kooperative Gesamtschule, vom Tisch gewischt hat. Und 2011 in Hamburg, als man ein neues Hamburger Schulgesetz, nämlich die Verlängerung der Grundschule von 4 auf 6 Jahre, vom Tisch gewischt hat und damit gleich die ganze von Beuys Regierung mit. Sowas müsste öfter geschehen. Denn die Alternative, wenn das nicht geschieht und wenn sich die Partei mit einer Vorsitzenden, die ja die Bildungsrepublik ausgerufen hat, wahrscheinlich weiß ich gar nicht, Bildungsrepublik, weil sie nicht mehr weiß, was eine Bildungsnation ist. Okay, aber das ist wieder ein eigenes Thema. Wenn sich diese Partei nicht besinnt, passiert nichts. Wenn sich diese Partei, ich meine die Union, ich meine auch die CSU, nicht endlich dazu aufrafft zu sagen, wir machen dieses Anspruchsdumping nicht mit, wir geben euch Länder da, A-Länder, das sind die SPD-geführten Länder, wir geben euch 3 Jahre Zeit, dass ihr euch unserem Anspruch anpasst, sonst erkennen wir eure Zeugnisse der mittleren Reife und Abiturzeugnisse nicht mehr an. Nicht von heute auf morgen, sonst sind die jungen Leute die Leidtragenden. Man muss eine Vorlaufzeit von 2, 3 Jahren machen. Das habe ich letztes Jahr mal in einer Aktion mit der Bild-Zeitung versucht zu initiieren. Naja, gut, wie Sie sehen, noch nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Aber ich habe aus Berlin einen Shitstorm gekriegt. Und heftigen Widerspruch gekriegt. Nein, das ist vielleicht die einzige Sprache, die man versteht. Die sollen bloß nicht bei den Jamaika-Verhandlungen, wenn sie denn überhaupt zu einem Ergebnis führen, die sollen bloß nicht meinen, sie sollen jetzt auf Bildung machen. Und es ist doch aberwitzig, wenn ich dann aus dem Munde der grünen Verhandlungsführer höre, wir wollen Deutschland wieder zur führenden Bildungsnation machen. Grüne, die in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen wirklich das Schulsystem an die Wand gefahren haben. Nein, der Föderalismus, da bin ich überzeugt davon, ist der einzige Garant auch für Anspruch. Unter der Voraussetzung, dass sich die Stärkeren nicht an den Schwächeren orientieren, was sie auch tun, auch in Bayern. Auch in Bayern haben wir eine Verdoppelung der 1,0 Abiturzeugnisse. Auch in Bayern haben wir Lehrpläne, die man mittlerweile eher mit Doppel-E schreiben sollte. Glauben Sie es nicht? Lehrplan plus Deutsch für das neue bayerische Gymnasium. Lehrplan plus. Habe ich mir erlaubt, im Beisein eines hohen Ministerialen vor einiger Zeit die Frage zu stellen, Lehrplan plus, liegt hier nicht ein mathematischer Vorzeichenfehler vor? Warum? Auf 70 Seiten Deutschlehrplan für das bayerische Gymnasium finden Sie 300 Mal den Begriff Kompetenz. 60 Mal die Abkürzung GGF, gegebenenfalls, Beliebigkeitsprinzip. Und einen Dichternamen, der mir an der Stelle fast schon leid tut. Goethe, gegebenenfalls Faust. Müssen Sie mir vorstellen. Man passt sich da auch an. Ja. Naja, also dagegen brauchen wir eine Revolte oder eine Umkehr der großen Bürger oder einst bürgerlichen, großen bürgerlichen Partei. Denn sonst kriegen wir etwas, was ich eine Amerikanisierung unseres Bildungssystems nenne. Ein dürftiges Einheitsniveau für 90% der jungen Leute und ein dann wirklich sozial hochselektives privates Schulsystem. Wie wir es dort in Amerika haben, wie wir es in England haben, wie wir es in Frankreich haben, wie wir es in Neuseeland haben, wie wir es in Australien haben und so weiter und so weiter. Ja. Also, und vor allem, und jetzt werde ich nochmal ein bisschen pädagogisch, echt pädagogisch, psychologisch, anthropologisch, es muss doch verdammt nochmal endlich mal Schluss sein mit dem ständigen Herumlaborieren an jungen Menschen. Junge Menschen haben, Sie verzeihen jetzt diesen technizistischen Begriff, junge Menschen haben nur eine Fertigungsvita. Ein Werkstück, das misslingt, kann ich einschmelzen, recyceln, wegschmeißen. Ein junger Mensch hat nur eine Fertigungsbiografie. Wenn die misslingt, ist da kaum noch etwas reparabel oder kompensierbar. Darauf sollte man sich wieder besinnen. Und ansonsten, ich schreibe auch gern mal Wahlprogramme, würden meine Grundsätze heißen: Freiheit statt Gleichheit, Leistung statt Verwöhnung, Qualität statt Quote, Inhalte statt curricularer Nihilismen. Das ist mein Petitum. Danke für Ihr Zuhören.